Gut. Also, Brüder, schlagen wir auf das Wort im zweiten Buch Mose. Zweites Buch Mose, Kapitel 13, mittendrin, beziehungsweise am Ende. Lesen wir ab Vers 17. Genau. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Denn Gott sagte, damit ist das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Und die Söhne Israel zogen kampfgerüstet aus dem Land Ägypten herauf. Mose aber nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn dieser hat die Söhne Israel ausdrücklich schwören lassen. Gott wird euch gewiss heimsuchen, führt dann meine Gebeine mit euch von hier hinauf. Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht.
Und beim Schlafen?
Ja. Ja. Das,
Das hat man doch schon jetzt.
Nee, genau. Du warst letztes Mal da?
Ja.
Warst du da?
Ja.
Letztes Mal? Okay, egal. Letztes Mal hatten wir uns schon kurz damit befasst. Mhm. Der Herr zog vor ihnen her bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf den Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern können. Also es klingt ja, als ob sie ohne Unterlass wandern. Das war nicht so. Wenn wir nachlesen wollen, wie das war, können wir kurz mal 4. Mose gemeinsam aufschlagen. Ich weiß nicht, vielleicht benutzt der eine oder andere von euch den Bibelleseplan von Robert Murray McShane. Da war nämlich heute dieser Text dran. Das kann ich sagen, weil ich den benutze. aber auch noch nicht so lang. Aber finde ich gut. Also, ab Vers 15 können wir lesen. Hier heißt es: Und an dem Tag, als die Wohnung aufgestellt wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses. Und am Abend war sie über der Wohnung wie das Aussehen eines Feuers bis zum Morgen. Also es war, hat sich nicht verwandelt letztendlich, das war trotzdem eine Wolke, auch in der Nacht, aber eine Wolke, die wie Feuer geleuchtet hat letztendlich. Ne? So war es ständig, die Wolke bedeckte sie, und des Nachts war es wie das Aussehen eines Feuers. Und so oft die Wolke sich von dem Zelt erhob, brachen danach die Söhne Israel auf. Und an dem Ort, wo die Wolke sich niederließ, dort lagerten die Söhne Israel. Nach dem Befehl des Herrn brachen die Söhne Israel auf, und nach dem Befehl des Herrn lagerten sie. Alle Tage, während die Wolke auf der Wohnung ruhte, lagerten sie. Wenn die Wolke viele Tage auf der Wohnung stehen blieb, verrichteten die Söhne Israel den Dienst des Herrn und brachen nicht auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur wenige Tage auf der Wohnung war. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich, und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auch auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur vom Abend bis zum nächsten Morgen da war, und die Wolke sich am Morgen erhob, dann brachen sie auf. Oder einen Tag und eine Nacht erhob sich die Wolke, so brachen sie auf. Oder es dauerte zwei Tage, oder einen Monat, oder eine längere Zeit. Wenn die Wolke auf der Wohnung verweilte, indem sie darauf ruhte, dann lagerten die Söhne Israel und brachen nicht auf. Und wenn sie sich auch dann erhob, brachen sie auf. Das ist nach dem Befehl des Herrn lagerten sie und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Und sie verrichteten den Dienst des Herrn nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Also, gibt's Fragen? Man scheint sich hier wirklich im Kreis zu drehen. Aber es ist trotz allem eine bisschen bessere Erklärung auch für das, was hier ist. Tag und Nacht, das bedeutet jederzeit, wann die Wolke eben dann aufgebrochen ist. Und es kann eben sein, manchmal legst du dich hin abends in dein Zelt und fängst gerade an zu schnarchen und dann die Wolke hebt sich, also auf geht's, Sachen packen schnell, weiter geht's, so ungefähr. Und das, was hier jetzt in diesem Text eben ausgedrückt wird, ist, wie der Herr sein Volk durch die Wüste leitet. Das wird unterbrochen hier von dieser interessanten Anweisung, dass Mose die Gebeine von Josef mitbringen soll, mitnehmen soll ins Land Kanaan, was ein wunderbarer und herrlicher Ausdruck seines Glaubens ist, hatten wir auch schon darüber gesprochen. Das greift das Neue Testament auch später dann auf. Man sagt, dass aufs Glauben Josef das veranlasst hat, dass er gesagt hat, ich weiß zu 100%, Gott wird euch hier wieder rausführen, hat er verheißen. Ja. Er vertraut auf diese Verheißung und sagt, ja, es dauert noch eine Weile, aber Gott wird euch da rausführen. Wenn es dann passiert, dann nehmt mich mit, weil hier habe ich nichts verloren in Ägypten. Ich weiß, wo ich hingehöre. So, das war der Gedanke dabei. Aber im Allgemeinen, dieser Abschnitt beschreibt, mit dieser kleinen Unterbrechung, sage ich mal, beschreibt, dass der Herr sein Volk durch die Wüste leitet. Und auf der einen Seite wird hier beschrieben, dass er sie einen Umweg ziehen lässt. Ja, auch darüber haben wir gesprochen, was es bedeutet. Dass Gott aus Liebe heraus sein Volk den Weg leitet, der beste ist. Und der nicht vielleicht am direktesten ins Land Kanaan führt, aber der das am besten fürs Volk ist. Er sorgt sich darum. Ja, er macht sich sozusagen Gedanken, ja, was wird passieren, wenn wir dahin gehen, was wird passieren, wenn wir dahin gehen. Er lotet alles aus, was das Beste für das Volk ist. Was für ein herrliches Bild, wie Gott seine Kinder leitet und führt. Und dann heißt es jetzt eben in Vers 20 oder Vers 21 und 22 wird das hier beschrieben. Und ich finde, dieser Text hier gerade in 4. Mose 9 beschreibt es ganz herrlich, wie wirklich alles an dieser Wolke abhängt. Ja, also das ganze Volk hat keinen eigenen Plan. Keiner hat einen Zeitplan, dass er sagt, okay, ich denke, das Volk ist müde, dann machen wir jetzt ein bisschen länger Pause. Oder ich denke, jetzt sollten wir ein bisschen Strecke gut machen, dann gehen wir mal ein bisschen zügiger durch. Keiner hatte das in der Hand. Sondern alle Augen waren auf diese Wolke letztendlich gerichtet. Ja. Es ist ein gutes Zeichen und ein gutes Bild, würde ich sagen, ein gutes Bild dafür, was eigentlich auch Nachfolge ist. Nämlich Nachfolge, dass wir immer, dass das permanent unsere Augen auf den Herrn gerichtet sind. Dass wir schauen, was er tut. Ich fand es sehr, sehr gut ausgedrückt, Johannes, Kapitel 10. Bisschen ein anderes Bild, aber beschreibt es, denke ich, auch, was für ein Gedanke dahinter steht. Johannes 10, das ist doch der gute Hirte, kennen wir, denke ich, sehr gut. Und hier heißt es, wir lesen ab Vers 1, ist egal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Okay, also ruft seine Schafe mit Namen, führt sie heraus. Darauf wollte ich jetzt mal hinaus. Jetzt schaut, wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Aber was für ein schönes Bild. Die Schafe, wenn du die Tür aufmachst und sie rausscheuchst, ich weiß nicht, wie weit die kommen werden, ob sie das Ziel erreichen werden. Schwerlich. Was hier für ein Bild beschreibt, er sagt, Der Hirte geht hier raus, man kann sich richtig vorstellen, und er redet mit seinen Schafen. Man denkt ja, mit Tieren redet man eigentlich ja nicht unbedingt, aber er redet mit seinen Schafen. Und die Schafe, die hören die ganze Zeit seine Stimme und ihre Blicke. Ich stelle mir vor, so wie bei einem treuen Hund, immer auf den Herrn gerichtet. Ja? Und immer alles von ihm erwartend. Alles auf ihn zentriert, auf ihn ausgerichtet. Das ist ein schönes, sehr, sehr schönes Bild. Und Gott macht es hier bewusst so, dass er das Volk so auf diese Wolke verpflichtet und sie daran bindet, dass er sagt, ihr werdet das Ziel nicht erreichen, wenn ihr nicht permanent an mir bleibt, wenn ihr nicht eure Augen permanent auf mich gerichtet habt. Ja. Es geht ja nicht um nichts weniger, als darum, das Ziel zu erreichen. Und für uns bedeutet es nichts anderes, als diese andere Ruhe, die noch aussteht, einzugehen, wie der Hebräerbrief sagt. Ja. Auch wir gehen auf ein Ziel zu. Und der einzige Weg, dort anzugelangen, ist, den Herrn nicht aus den Augen zu verlieren. Aber es ist trotzdem eine spannende, auch interessante Frage, warum Gott sich ausgerechnet Wolken und Feuersäule dann offenbart. Ja. Ich meine, er hätte ja auch alles Mögliche machen können. Er hätte ja auch Regenbogen nehmen können oder so. Das ist auch ein Zeichen Gottes häufig. Oder verschiedene andere Dinge, wie er sich hätte offenbaren können. Warum? Es ist ausgerechnet eine Wolken- und eine Feuersäule. Das ist, ich denke, dass es für euch vielleicht nicht ganz neu ist und nicht ganz einiges, wo ich mit euch heute nochmal durchgehen will, wird ihr vielleicht schon an einer oder anderen Stelle gehört haben. Aber ich denke, das ist so ein breites und tiefes Thema, dass ihr nicht leer ausgehen werdet. Das hoffe ich sehr. Es ist also, wenn wir es näher anschauen, ist es weit mehr als einfach das, was wir heute den ganzen Tag beobachtet haben und ich weiß nicht, mehr oder weniger an den Wolken gefreut haben. Ich weiß es nicht. Die meisten Menschen freuen sich mehr über die Sonne. Ja? Die Wolken scheinen uns eher lästig zu sein. Aber das hat nichts einfach mit schlechtem Wetter zu tun. Immer wenn schlechtes Wetter war, haben sie gelagert. Immer wenn gutes Wetter war, sind sie weitergezogen. Nein, das ist natürlich nicht. Es ist Gottes höchstpersönliches Erscheinen ist mit dieser Wolke verknüpft. Das ist eine Wolke Gottes, wenn wir so wollen. Jetzt will ich mit euch ein bisschen durchs zweite Buch Mose durchgehen, um das zu sehen. 2. Mose Kapitel 16. 2. Mose Kapitel 16. Es geht um das ganze Geschichte Wachteln und Manna. Kennt ihr die Geschichte? Bestimmt, gell? Innen auswendig. Und dann heißt es ja Vers 9, und Mose sagte zu Aaron, Befiehl der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, tretet vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Da geschah es, als Aaron zur Gemeinde der Söhne Israel redete und sie sich zur Wüste hinwandten, siehe, da erschien die Herrlichkeit des Herrn in der Wolke. Also, nicht nur einfach irgendwie eine Wolke, sondern es erscheint die Herrlichkeit des Herrn in der Wolke. Also das ist eine sehr, sehr besondere Situation, eine sehr, sehr besondere Erscheinung. Und ich weiß nicht, wie stellt ihr euch das vor, als diese Wolke taucht auf, was passiert? So, die stellen sich alle hin, auf einmal erscheint die Herrlichkeit des Herrn in der Wolke. Vorher murren sie alle, schreien rum, vielleicht ärgern sich, was auch immer, beschweren sich. Dann passiert das. In welchem Zustand waren die? Was denkt ihr? Schrecken, Schock, Ruhe, mucksmäuschenstill. Es ist kein, alles andere, was vorher so brennend und so schwer oder war, ist auf einmal alles weggepustet. Lasst uns nochmal eine weitere Stelle aufschlagen und das ist Kapitel 24. Dass wir einen Eindruck davon bekommen, was das bedeutet, wenn diese Wolke ins Spiel kommt. Kapitel 24, Vers Vers 15, aber worum es geht, ist, dass Mose eben jetzt auf den Berg steigt, um die 10 Gebote in Empfang zu nehmen. Ja? Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte die Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tag rief er Mose mitten aus der Wolke heraus zu. Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhne Israel wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Also wir sehen schon Wolke, Feuer, das ist sehr, sehr eng verknüpft, ja. Und man kann es auch schlecht beschreiben irgendwie, dass man sagt, es wäre halt Nebel.
Oder Blitz.
Oder Blitz oder irgendwas. Und dann heißt es, Mose jedoch ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg. Mose war 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Also, allein wenn man das schon liest, man könnte denken, Mose, du bist doch lebensmüde. Also, er geht mitten in die Wolke hinein. Also, allein wenn wir diesen einen Vers haben und wissen, was die Wolke bedeutet, dann müssen wir sagen, ganz klar, dass er ein wunderbares und herrliches Bild auf Christus hin ist. Weil ein anderer kann es nicht tun. Einfach in diese Herrlichkeit Gottes hineingehen. Ja, das geht nicht. Eigentlich menschlich gesehen unmöglich. Aber wir sehen hier, Gottes Herrlichkeit lässt sich auf dem Sinai nieder in der Form einer Wolke. Ja. Dann, wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen, im Kapitel 14, kommt die Wolke ja eben auch schon vor. Und zwar heißt es hier, Vers 19, und der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. Das heißt, hinter das Volk. Die Situation ist ja mit dem Schilf, Durchzug durch Schilfmeer, kurz davor. Der Pharao jagt ihn nach, will sie ergreifen, will sie schnappen. Aber hier heißt es, der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, brach auf, trat hinter sie, und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. So kamen sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie wurde dort Gewölk und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht. So kam jenes Heer diesem die ganze Nacht nicht näher. Also, die waren getrennt durch diese Wolke. Also, nicht einfach nur Nebel. Hat damals noch keinen Nebelscheinwerfer, konnte halt nicht durchfahren, ne? Die Ägypter. Nein, natürlich nicht. Es war eine ganz andere Wolke. Es war nicht einfach nur Nebel. Es ist einfach durchgefahren. Aber hier hat sich die Herrlichkeit des Herrn stellt sich vor sein Volk und bewahrt sie, beschützt sie vor dem Feind. Ja, also nichts weniger. Also eine sehr, sehr gewaltige und herrliche Erscheinung. Und schließlich, wenn wir ans Ende jetzt vom zweiten Buch Mose gehen, das kennt ihr mit Sicherheit sehr gut. Aber es drückt auch nochmal sehr gut aus, was hier die Wolke bedeutet. Und wir picken ein paar Stellen raus. Ja, also wir schauen jetzt nicht alle Stellen an. Ich habe jetzt nur ein paar rausgegriffen, damit wir Eindruck bekommen, was das bedeutet. Was das für ein Kapitel 40, Vers 34. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen. Oh, ist jetzt interessant, gell? Auf einmal, Mose kann nicht hineingehen. Also es gibt Zeiten, wo er kann, und dann gibt es Zeiten, wo er nicht kann. Denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Jetzt wiederum die Beschreibung, so oft sich die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Söhne der Israel auf allen ihren Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, brachen sie nicht auf, bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war ein Feuer in der Wolke, vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange sie auf der Wanderung waren. Also, hier wird deutlich, dass selbst Mose, dass so eine Herrlichkeit, die offenbart wurde, als Gott diesen Tempel bezieht, dass selbst Mose nicht hinzutreten kann. Ja. Und interessanterweise wissen wir natürlich auch von der Begrenztheit Moses, dass auch er zum Beispiel nicht ins Allerheiligste hineingehen konnte. Das ist interessant, ne?
Interessant. Und Bett konnte er und hier nicht.
Ja, das ist interessant, ne? Und wie gesagt, auch in das Allerheiligste später darf er auch nicht hinein. Nur Aaron, einmal im Jahr.
Und da war davor die Einweihung.
Ja.
Vom Priester.
Ja, ja, richtig. Aber es macht deutlich, es sind menschliche Vorläufer und es sind Bilder auf Christus hin. Aber der wahre hohe Priester, der muss kommen. Der wird erst noch kommen. Ja. Und das ist alles im Irdischen spielt sich das ab, ja. Wie viel mehr brauchen wir einen anderen hohen Priester, was das Himmlische betrifft. Also wir merken, was hier sehr, sehr deutlich wird, denke ich, immer wieder, die Wolke ist verknüpft mit was für einem Begriff, mit was für einer Wendung.
Herrlichkeit, Majestät.
Genau, Herrlichkeit des Herrn. Immer wieder, gell, wird es verknüpft. Wolke, Herrlichkeit des Herrn. Das ist etwas, was so Hand in Hand geht. Also wenn der Herr in der Wolke erscheint, dann ist das nicht eine... Also es ist nicht eine Erscheinung, so wie, weiß ich nicht, in einem Traum, in einer Vision, kein anderer bekommt was mit. So, vielleicht. Es ist eine gewaltige, eine herrliche, eine große Erscheinung. Ich denke, das wird sehr, sehr deutlich hier. Warum ist es ausgerechnet eine Wolke? Das ist schon eine interessante Frage auch. Warum offenbart sich Gott in der Form einer Wolke? Spannende Frage, wissen wir vielleicht nicht ganz genau letztendlich, was es bedeutet, aber es zeigt auch etwas, Gott offenbart sich zwar in Macht und Herrlichkeit, aber es ist auch noch etwas verborgen. In Wolke sieht man meist schlecht. Es ist verborgen, es ist Nebel. Ja. Denn wir müssen uns bewusst machen, wenn wir 2. Mose noch ein bisschen zurückblättern, nochmal Kapitel 33, ist nämlich das, was hier aufgeschrieben wird, auch wahr. Die Situation ist hier wiederum, dass das Volk das goldene Kalb gebaut hat und Gott auf das Volk zornig ist. Hier heißt es jetzt, und der Herr redete zu Mose ab Vers 1, Geh, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast. Also, man merkt schon, du hast es heraufgeführt, nicht ich. Also, das ist natürlich übertrieben gesagt. In das Land, von dem ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe, deine Nachkommen will ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben. In ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Denn, schaut jetzt, denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen, du bist nämlich ein halsstarriges Volk, damit ich dich nicht auf dem Weg vernichte. Als aber das Volk diese böse Rede hörte, trauerten sie und keiner legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesagt, sprich zu den Söhnen Israel, ihr seid ein halsstarriges Volk. Zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Also, wenn Gott sich ohne Wolke, sag ich mal, offenbaren würde. Was würde passieren? Busch. Alles. Wie eine Bombe. Also, weiß nicht, was sind so die größten, effektivsten Bomben? So eine Wasserstoffbombe oder irgendwas, sowas. Also, wo alles platt macht. Ja. Das ist ja nur ein sehr kleines, geringes Beispiel für das, für die Größe und die Macht und die Herrlichkeit. Aber Gott lässt sich, da sage ich mal, das drückt es auch aus. Eine Wolke, die befindet sich in der Regel wo? Im Himmel. Ja? Oben, weit über uns. Das heißt, wenn die Wolke jetzt herunterkommt, bedeutet Gott lässt sich herab zu uns Menschen. Er kommt vom Himmel sozusagen, kommt er zu uns herab und offenbart sich in der Herrlichkeit. Natürlich ist es eine beschränkte, eine verdeckte Herrlichkeit. Es ist eine Einerseits ist es so zwiespältig. Auf der einen Seite eine viel größere Herrlichkeit, als wir sonst beobachten, aber sie ist trotzdem verborgen, ja, weil sie sonst nicht überleben. Also so, deswegen denke ich, wird es dieser Wolke hier eben beschrieben. Und wenn wir weitergehen, war das nicht beschränkt auf diese Zeit, als sie in der Wüste gewandert sind. Wenn wir 2. Chronik aufschlagen, wird uns das auch beschrieben. Zweite Chronik, Kapitel 7. Da kann man auch 1. Könige 8 dazu aufschlagen, das ist die andere Stelle dazu. Da lesen wir aber wieder etwas dergleichen. Kapitel 7, Vers 1. Und als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab. Interessant, wieder Feuer. Verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Wie später auch bei Elia, ne? Genau. Und die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hineingehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und alle Söhne Israel sahen das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus. Da knieten sie mit dem Gesicht zur Erde auf das Pflaster nieder und beteten an, und sie priesen den Herrn. Denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Und dann fing der König an, Schlachtopfer da zu bringen. 22.000 drin, 120.000 Schafe. Oh je. Ja, also wir merken, das war offensichtlich eine sehr, sehr beeindruckende Erscheinung. Das kann man sich nicht vorstellen, was für ein Ausmaß das natürlich hier hatte und was das für eine Arbeit allein bedeutet hat, all diese Tiere zu schlachten. Also werden sie an dem Tag nicht fertig geworden sein. kann man sich nicht vorstellen. Nee. Hat es gereicht? Immer noch nicht. Immer noch. Wissen wir nicht. Also es ist interessant. Aber das ist jetzt nicht das Thema, was wir sehen. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt dieses Haus und legt alles lahm. Das ist wie wenn wir hier eine Naturkatastrophe irgendwas erleben. Stromausfall oder sowas. Alles lahmgelegt. Nichts geht mehr. Also, Stromausfall geht schon noch was. Aber, aber nicht mehr viel. Ja, ich meine, man kann noch laufen. Ja, aber damals selbst, sie fallen auf ihre Knie nieder und beten an. Also weit mächtiger als ein Stromausfall. Also das, da merken wir, es ist eine sehr, sehr besondere und großartige Erscheinung. Aber das Problem ist, wie ich schon eben gerade vorgelesen habe in 2. Mose 33, Gott kann nicht aber dauerhaft in dem Volk bleiben. Warum? Was sagt er? Sie sagt, ihr seid ein halsstarriges Volk. Also, sagt Gott, okay, ich drücke einfach zwei Augen zu und dann passt es schon. Es geht eigentlich nicht. Es ist die ganze Zeit so ein, Gott möchte auf der einen Seite bei seinem Volk sein, auf der anderen Seite kann er aber eigentlich nicht bei seinem Volk sein, wegen ihrer ganzen Übertretungen, wegen ihrer ganzen Schuld. Und das wird uns eben auch, dieses ganze Dilemma beobachten wir durchs ganze Alte Testament, dass das Volk sich weiter und weiter und weiter und weiter wegbewegt. Bei Mose waren sie noch relativ nah dran, sage ich mal. Dann weit weg. Dann kommt David, sage ich mal, ein Hoffnungsschimmer, sage ich mal, wo sie wieder etwas näher an Gott rankommen. Er holt die Bundeslade zurück. Er will ein Haus für Gott bauen, so wie es jetzt hier beschrieben wird. Salomo hat es gemacht. Es ist Hoffnung da. Jetzt wird Gott hoffentlich bei seinem Volk wohnen, es wird alles gut werden, es wird Frieden einkehren, all das. Aber was ist jetzt letztendlich der König Salomo? Wir wissen, wie die ganze Geschichte ausklingt, und was danach folgt, ist nicht besser. Ja. Und so lesen wir, wenn wir Jesaja vorblättern, lesen wir, dass Gott eigentlich wirklich Gutes mit seinem Volk im Sinn hat, aber es scheitert an der Bedingung. Hier wird in dem 58. Kapitel Jesaja wird angeprangert, dass das ganze Volk ein Fasten zwar macht und alles Mögliche macht, aber Gott sagt, ich habe keine Lust, es stinkt mir. Und dann sagt er, Vers 6, ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen, dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Und wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst, schaut mal, dann, das ist ganz wichtig, ja, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, wenn du all das tust, ja. Und deine Heilung wird schnell sprossen, deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Ja, seht ihr, das ist das gleiche Bild, wie beim Volk Israel. Die Herrlichkeit des Herrn, oder deine Gerechtigkeit vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Und du wirst rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, wieder, wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Finger ausstrecken und Böses reden und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und so weiter, wird das alles hier beschrieben. Er sagt, letztendlich halte das Gesetz und der Herr wird alles für dich sein. Ja? Das Problem nur ist, was hat es geholfen? Hat nicht geholfen, oder? Der Jesaja sagt am Anfang, beschreibt er den katastrophalen Zustand und dann sagt er sogar, lasst uns miteinander rechten, kommt zu mir, ich werde eure Sünden, die rot sind wie Karmesin und wie Purpur, werde ich weiß machen, rein wie Wolle, wie Schnee, sagt er. Und wenn es Volk angenommen hätte, es sich darauf eingelassen, hätte sich dadurch etwas verändert, jetzt erstmal. Genauso weitergehen. Ja. Das ist die Schwierigkeit. Selbst wenn Gott einen Cut macht und sagt, okay, alles, was ihr bis jetzt gemacht habt, wollen wir mal nicht anrechnen. Wie wird es weitergehen? Genauso. Das ist die frustrierende Situation. Und letztendlich geht es bis so weit, bis wir im Buch Hesekiel, ich weiß nicht, ist euch dieses Kapitel bekannt, Hesekiel 10. Da wird uns beschrieben, wie die Herrlichkeit des Herrn das Haus verlässt. Hesekiel Kapitel 10 heißt es, Hesekiel ganz typisch, sage ich mal, so ganz komisch beschrieben, mit den Cherubim und mit den Rädern und wie die sich dann bewegen, vor und zurück. Und da muss man viel studieren und nachdenken, was das alles heißt. Auf jeden Fall, normalerweise die Cherubim, was waren das eigentlich für welche? Was ist Cherubim? Ist das irgendwie Gold oder Silber oder was ist das?
Engel.
Engel, okay, sehr gut, Engel. Ja. Und was für welche? Ich meine, warum so heißt
es? Die sind ganz dicht dran.
Ja, genau. Und vom Heiligtum her gab es ja auch zwei Cherubim. Wo waren die?
Auf der Bundeslade.
Auf der Bundeslade eigentlich, genau.
Ja, genau.
Genau. Ja. Also ja, was wir für ein Bild wir hier jetzt auf einmal haben, ist, da sind Cherubim, aber die sind nicht bei der Bundeslade, sondern die bewegen sich. Die sind in Bewegung. Räder, das steht für Bewegung. Sie bewegen sich fort. Schaut mal, Kapitel 10, Vers 18. Und die Herrlichkeit des Herrn verließ die Schwelle des Hauses und stellte sich über die Cherubim. Und die Cherubim erhoben ihre Flügel und hoben sich vor meinen Augen von der Erde empor, als sie hinauszogen. Und die Erde erhoben sich gleichzeitig, Räder erhoben sich gleichzeitig mit ihnen. Und das ist die Herrlichkeit des Herrn, stellte sich an den Eingang des östlichen Tores des Hauses des Herrn. Die Herrlichkeit des Gottes Israel war oben über ihnen. Das war das lebende Wesen, das ich unter dem Gott Israels am Fluss Kebar gesehen hatte, und ich erkannte, dass es Cherubim waren. Jeder hatte vier Gesichter und jeder hatte vier Flügel und etwas wie Menschenhände waren unter ihren Flügeln, also sehr gewaltige Gestalten, und die Gestalt ihrer Gesichter war die jener Gesichter, die ich am Fluss Kebar gesehen hatte. Ihr Aussehen und sie selbst, sie gingen ein jeder gerade vor sich hin. Nun also, mal abgesehen von all dem anderen, was hier beschrieben wird, was das Schockierende an der Stelle ist, die Herrlichkeit des Hauses Herrn, was sich damals noch unter Salomo auf dieses Haus hin niedergelassen hat und alles erfüllt hat, verlässt das Haus. Boah, das ist... Das ist frustrierend eigentlich. Da kann man sagen, boah, sehr, sehr, sehr trauriges Kapitel und sehr, sehr beklemmende Situation, weil man sich fragt, was ist jetzt? Was wird jetzt passieren? Ist aus, ist zu Ende, ist vorbei? Das Spannende ist, gerade Jesaja hat einiges weiteres zu sagen über die Herrlichkeit des Herrn. Schaut mal, und das sind Texte, die ihr kennt. das ist gut. Ich schlag mal wieder zurück Jesaja auf. Kapitel 60, Vers 1. Und ihr werdet mir einfach kurz nur sagen, was hier angekündigt wird. Ihr wisst es eigentlich. Allein vom ersten Satz. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Jetzt können wir eigentlich singen, gell, den Vers. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde, dunkel die Völkerschaften. Das ist die Situation, bevor die Herrlichkeit aufgeht. Oh, die geistliche, wenn die Situation schon bei Hesekiel so war, wie ist die Situation, sag ich mal, 400 Jahre später? Hat sich von alleine irgendwie gebessert. Schaut euch an, was da passiert in der ganzen Makkabäerzeit und alles, was da passiert. Boah, Intrigen und alles Mögliche und Priester werden ein- und abgesetzt und gekämpft gegen die Griechen und gegen Seleukiden und was weiß ich alles ist. Also, es ist keine erbauliche Literatur, wenn man geistlich gesonnen ist. Also dunkel, Finsternis bedeckt die Erde, dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin, Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe ringsum deine Augen auf und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Dann wirst du sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und wird weit werden, denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken, junge Kamele von Midian und Eva. Sie alle werden aus Saba kommen. Gold und Weihrauch tragen sie und sie werden das Lob des Herrn fröhlich verkündigen. Gold und Weihrauch? Haben Sie bekannt vor, oder? Was waren das? Weise heißt es. Hier heißt es Könige werden kommen. Deswegen wird immer wieder gesagt, dass es Könige gewesen seien. Ja. Und wo heißt es, dass sie herkommen? Sie kommen aus Midian, Eva und aus Saba. Saba übrigens liegt in Äthiopien, deswegen ist einer immer schwarz dargestellt. Ja, daher kommt das. Ja. Also man denkt immer, das ist frei erfunden irgendwie, aber das hat eine biblische Grundlage, interessanterweise. Natürlich wissen wir letztendlich nicht, ob es drei gewesen sein, ob einer schwarz gewesen ist. Das ist natürlich eine Prophetie, die nicht nur sich auf Matthäus 2 bezieht, sondern weit darüber hinausgeht. Es heißt, dass zu dieser Herrlichkeit, also zu Christus selbst letztendlich bedeutet das, diese Herrlichkeit geht über Gottes Volk auf und es heißt, Nationen strömen hinzu. Das heißt, Christus sagt, ich habe nicht nur Schafe hier, sondern ich werde sie zusammenholen von überall. Ja? Und wir werden sie sammeln, es werden eine Herde und ein Hirte sein. Ja. Also das ist immer wieder dieses, was beschrieben wird, der von dem Reichtum der Nationen, die dazukommen, deine Söhne und Töchter werden kommen. Ja, wer sind wir? Wie das Neue Testament sagt, Kinder Gottes. Ja. Das ist genau das, was hier auch beschrieben wird. Also ganz klar, denke ich, wovon dieser Text spricht, auf was er, wenn die Zeit der abzielt. Ist keine Frage, oder? Wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, Jesaja Kapitel 35. Jesaja 35, Abvers 1. Da wird auch wiederum von Herrlichkeit und all dem gesprochen, die erscheinen wird. Und das, worum es mir geht, ist, dass wir diese Beschreibung der Herrlichkeit immer wieder merken und sehen. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land, jauchzen wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Jetzt mal ganz, was bedeutet denn das? Wüste, dürres Land. Ich meine, habt ihr schon mal die Steppe jauchzen gehört? Habt ihr schon mal durch die Wüste, sagen wir alle still. Hört sie sich auch? Was bedeutet das? Es ist ja eine poetische Sprache, kann man sagen. Aber für was steht Wüste? Für was steht dürres Land? Für das Gleiche, wie für was Finsternis auch steht, oder? Also wenn wir uns die geistliche Situation des Volkes vorstellen, ist es eine gute Beschreibung, dass es dürre war. dass es trockenes, ausgetrocknetes Land war.
Kein geistliches Leben.
Kein geistliches Leben. Wie gesagt, Finsternis. Größte Trockenheit, wo das ganze Land sich sehnt nach Wasser, aber keins da ist. Also das ist das Bild, das dahinter steht. Deswegen heißt es immer wieder, zum Beispiel auch Verheißungen über Jesus Christus, und es wird hervorsprossen aus dürrem Erdreich, ein Wurzelspross. Ja, also es wird die Umgebung, wo er aufspross wird, dürr sein, also ausgetrocknet. Wirklich geistlicher Notstand. Sie werden in voller Blüte stehen und jauchzen, ja jauchzend und jubelnd. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände, festigt die wankenden Knie, sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt und die Vergeltung Gottes. Denken wir mal, was hat es damit zu tun? Er selbst kommt und wird euch retten. Darum geht es, Rettung vor dem Feind. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen die Zunge des Stummen. Das ist eine Frage, was für eine Zeit wir uns hier drehen, was für eine Verheißung hier ausgesprochen wird. Johannes fragt ihn, wer bist du der kommen soll? Bist du der? Was sagt er? Was sagt Jesus zu ihm? Was ist, wisst ihr in Matthäus?
Lahme gehen,
ja,
hören,
genau.
Blinde sehen.
Ja, genau. Also er antwortet ihm gar nicht mit Ja oder Nein. Er sagt ihm nur, was passiert. Und Johannes kennt die Schrift in- und auswendig. Und dann, natürlich, alles klar. Keine Frage, wie konnte ich eigentlich das vergessen? Also könnten wir noch einiges weiterlesen, aber wiederum, was wir hier sehen, sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Wenn wir jetzt nochmal 5 Kapitel weiter nach vorne blättern, wir sind heute immer hin und her, aber es ist gut, damit wir ein bisschen sehen, auch damit wir ein bisschen riechen, die Botschaft von Jesaja. Ja, deswegen sind wir nicht nur im Zweitbuch Mose, wir sind auch in Jesaja heute viel unterwegs, damit wir ihn kennenlernen und seine Botschaft. Und da, sehr bekannt, Kapitel 40, Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet zum Herzen Jerusalems, ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet und dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle seine Sünden. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Wow, was für eine Verheißung. Und jeder, der das liest, der denkt, was denkt er zurück? An all die Offenbarungen der Herrlichkeit des Herrn, die es schon gegeben hat in der Geschichte. Vor allem zur Zeit Moses natürlich. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Also es wird auch als Schwerpunkt, wird es sehen. Mit ihren Augen, leibhaftig werden sie sehen, wie seine Herrlichkeit sich offenbart. Und ich denke, was es hier geht, ist auch wiederum absolut sonnenklar, oder? Wenn wir jetzt, müssen wir nochmal den Sprung machen ins Johannesevangelium. Johannesevangelium im 12. Kapitel. Das wäre gut, an dieser Stelle eigentlich jetzt nochmal Überstunde zu machen und das ganze Johannesevangelium durchzuforschen nach diesem Thema. Im Kapitel 12 heißt es, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Vers 37 habe ich gesagt?
Ja.
Oh, verzeiht. Vers 37. Für mich ist es schon... Ja, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Natürlich müssen wir sofort zurückdenken an das ganze Volk Israel, an alles, was passiert ist. Aber er stellt jetzt noch einen anderen Bezug her. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er sprach. Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart geworden? Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wieder gesagt hat, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Ihr schaut mal, was er sagt hier. Wie er es zusammenfasst. Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Wessen Herrlichkeit? Jesu Herrlichkeit natürlich. Und von ihm hat er geredet. Also wenn wir uns fragen, was das ganze Buch Jesaja hier redet und spricht, dann müssen wir das bedenken hier. Jesaja hat die Herrlichkeit Jesu Christi vor Augen. Gott hat offenbart sie ihm und er darf sie sehen und davon redet er die ganze Zeit. Ja? Das ist die Botschaft von Jesaja. Und in Kapitel 1, Vers 14, das kennt ihr sehr, sehr gut, müsste ich nicht ausführlich darauf eingehen, nur nochmal zur Erinnerung, damit es sich einprägt. Johannes 1, 14. Und das Wort heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also was sagt Johannes, was haben wir angeschaut? Also, wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit wieder. Was für eine Herrlichkeit? Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und das ist alles, was man danach noch weiter liest. Ja, das ist auch... Johannes zeugte von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wolke, verborgen, versteckt. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, das bedeutet die innigste Gemeinschaft, der hat ihn kundgemacht. Das, also hier sehen wir, Gott lässt jetzt ein Licht in Jesus Christus aufleuchten, was absolut dem entspricht, was schon im Alten Testament passiert ist, nämlich eine Offenbarung der Herrlichkeit. Aber interessanterweise, was fehlt bei den ganzen Ankündigungen hier von Jesaja mit der Herrlichkeit des Herrn? Und auch wenn wir Johannes jetzt hier von der Herrlichkeit spricht, was fehlt? Außen, sichtbar.
Feuer.
Ja, die Wolke, ne? Die Wolke fehlt. Ja, was bedeutet das? Ist natürlich interessant. Also auf der einen Seite bedeutet es, dass Gott ohne Wolke dem Menschen begegnet. Also wie es hier doch schreibt, oder? Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß, der hat ihn kundgemacht. Aber nicht nur, dass er ihn kundgemacht hat, sondern in Kapitel, oder wenn wir Hebräer aufschlagen, Kapitel 1 zum Beispiel, heißt es, dass er das Bild des Vaters ist. Er ist der Abdruck von ihm. Ja? Also er ist die Offenbarung schlechthin, wenn es vorher alles verdeckt war und alles zugedeckt war, so ist es jetzt in Christus auf einmal aufgedeckt. Und auf der anderen Seite merken wir doch, wenn wir Christus anschauen, ist er in seiner ganzen Herrlichkeit erschienen? Auch nicht. Er war ja erniedrigt. Er hat ja vieles von seiner Herrlichkeit, Philipper 2, abgelegt. Ja? Ich meine, wenn Christus in seiner ganzen Herrlichkeit aufgetreten wäre, wäre was anderes passiert, als wenn Gott aufgetreten wäre? Wäre das Gleiche passiert, oder? Verheerend. Ja, auch da merken wir, auf der einen Seite, auf eine gewisse Art und Weise, ist es aufgedeckt und ein ganz neues Licht, ganz neue Perspektive auf Gottes Wesen und auf sein Innerstes. Und auf der anderen Seite ist es doch noch verborgen. Es ist doch noch ein Stück weit versteckt. Und was jetzt Johannes macht, ist ganz interessant. Das ganze Johannes-Evangelium sagt er, wie Jesus jetzt diese Herrlichkeit immer wieder aufdeckt, seinen Jüngern zeigt. Schaut mal, Kapitel 2, Vers 11. wenn wir das anschauen. Das ist das erste Zeichen, was Jesus macht. Wir kennen wir alles, Wasser zu Wein, umgekehrt, doch Wasser zu Wein. Kapitel 2, Vers 11 heißt es dann, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist, also, warum macht er die Zeichen? Weil er immer wieder so ein bisschen von seiner Herrlichkeit aufdeckt und sagt, ja, wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Wow, wunderbar. Und eigentlich ist es das Programm durchs ganze Johannesevangelium hindurch, dass er immer und immer wieder der ganzen Welt, aber insbesondere seinen Jüngern zeigt, schaut mal, wer ich bin. Wenn wir Kapitel 11 lesen, geht es um Lazarus. Da heißt es, Kapitel 11, und ich denke, wir lesen jetzt erstmal nur Vers 40. Wir können dann noch ein bisschen mehr lesen, aber wir lesen mal nur Vers 40 oder Vers 39. Er heißt, es ist mittendrin in dieser ganzen Begebenheit und Jesus spricht auf einmal, nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon für 4 Tage hier. Was fällt dir ein? Hey, bei allem, was recht ist, Jesus, aber jetzt überschreitest du eine Grenze. Ich meine, dass er unrein war, dass er, mal ganz abgesehen davon, aber er stinkt. Jesus spricht zu ihr, und das geht natürlich dort sehr, sehr schnell in den Regionen. Also der Verwesungsprozess geht in der ganzen Hitze geht viel, viel schneller. Ja. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Was wird sie sehen? Die Herrlichkeit Gottes. Wieder Lichtstrahlen aus einer anderen Welt. Herrlich, wunderbar. Und so, wie gesagt, könnten wir das ganze Johannes-Evangelium durchgehen und wie Jesus dann deutlich macht, wo er letztendlich einen großen Teil der Verherrlichung stattfindet am Kreuz. Er sagt, auf diese Art und Weise muss ich verherrlicht werden, dass ich erhöht werde. Ja? Der größte Gipfel der Verherrlichung, wisst ihr, wo ist der? Golgatha. Ja, Golgatha, aber es geht noch weiter. Das war nicht die Endstation, Golgatha. Was kommt nach Golgatha?
Die Himmelfahrt.
Ja, erstmal die Auferstehung, dann die Himmelfahrt. Das ist, dass er sagt, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, als bevor ich auf die Erde gekommen bin, letztendlich, so sage ich in meinen eigenen Worten. Ja, also, er sagt, diese Herrlichkeit erwartet mich jetzt wieder. Das ist das, was wir jetzt gemeinsam feiern wollen. Himmelfahrt. Ich hoffe, dass wir wirklich es schaffen, dieses Jahr ein bisschen mehr zu ergründen, was das bedeutet, was die Bedeutung von Himmelfahrt ist. Es wäre nämlich wert, dass wir überall bei uns in den Wohnungen Wolken aufhängen und irgendwas, um das irgendwie auszudrücken, um uns darauf vorzubereiten. Immer wenn wir durch die Wohnung laufen, sehen wir Wattebäuschen überall, also für Wolken letztendlich oder irgendwas. Dass wir, keine Ahnung, wie man das machen kann, dass wir auf das herrliche und wunderbare Ereignis hingeführt werden. Weil in der Praxis, muss man sagen, kaum eine Bedeutung. In unserer Gesellschaft sowieso. Und sonst wird Himmelfahrt, also wofür wird es gebraucht? Vatertag, am besten das noch. Wir Christen wissen, ja, es ist eigentlich nicht Vatertag, es ist eigentlich Himmelfahrt. Aber was kann man mit Himmelfahrt wie an? Ja, Jesus ist halt in den Himmel gefahren. Ja, okay, gut.
Zum Vater.
Ja, ist jetzt halt beim Vater. Hat halt eine Reise gemacht. Also reisen wir alle an dem Tag dann. Nein, aber wir befassen uns hier damit, ja. Auf jeden Fall, das ist die größte Offenbarung letztendlich seiner Herrlichkeit. Und was wir jetzt sehen, ist jetzt rennt schon wieder die Zeit, die größte Offenbarung der Herrlichkeit ist, wenn beides zusammenkommt. Wir haben gesehen, die Offenbarung Gott, der Herrlichkeit des Herrn in der Wolke, eine sehr gewaltige Sache. Die Offenbarung in Jesus Christus, etwas Gewaltiges, etwas Herrliches, etwas auf eine andere Art und Weise sehr, sehr Schönes. Und wenn jetzt auch beides zusammenkommt, das ist die Herrlichkeit der Herrlichkeiten. Okay? Wo sehen wir das erste Mal, dass die Wolke und Christus zusammenkommen? In den Evangelien. eine Begebenheit. Die Werk der Verklärung, gell? Lukas Kapitel 9 schlagen wir noch kurz auf. Und da merken wir ein bisschen, was da passiert, ja? Sie kennen ja Jesus und sie haben einiges von seiner Herrlichkeit gesehen. Gar keine Frage. Aber dann heißt es, Lukas 9, Vers 28. Lukas 9, Vers 28. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm. Es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber, die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Das war der Herr gnädig, dass sie da schlafen durften, weil als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Lass uns 3 Hütten machen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Der andere Evangelist schreibt es, glaube ich, noch ein bisschen ausführlicher oder ein bisschen eindrucksvoller. Also sie bekam es wirklich mit der Angst zu tun, weil es eine existenzielle Erfahrung ist. Eine Wolke kommt jetzt auf diesen herrlichen Berg der Verklärung, als Jesus strahlend im Angesicht, wie es hier heißt, und dann heißt es, es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und während er die Stimme sah, während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Wow. Und sie schwiegen und verkündeten jeden Tag niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Das stark und tief beeindruckt. Das ist wie, wenn Paulus sagt, ich war im dritten Himmel und ich habe Worte gehört, die auszusprechen einem Menschen nicht gebührt. Ja, so ähnlich ist das hier. Das heißt, sie haben nicht darüber geredet. Warum sie nicht darüber geredet? Weil das seine Herrlichkeit ist, die... Also da merken wir das erste Mal, wie das passiert. Das zweite Erlebnis ist dann eben, worauf wir hinzugehen. Apostelgeschichte 1, Kapitel 1, Vers 9. Und da heißt es, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Also wir sehen wieder die Wolke. Und wie Willi seinerzeit uns das schon deutlich gemacht hat, das ist nicht einfach wieder irgendwas in der Wolke, das ist eben diese Wolke. Die Jünger, die schauen nämlich deshalb so gespannt zum Himmel, weil es nicht einfach irgendwie nur eine Wolke war, sondern weil es die Offenbarung der Herrlichkeit des Herrn war. Eine sehr, sehr besondere Situation. Wirklich eine sehr große Herrlichkeit wiederum. Und dann etwas, das dritte Ereignis steht aus. Ich denke, ihr wisst genau, wovon ich rede. Matthäus 24. Matthäus 24, Vers 30 kündigt Jesus es an. Und er sagt, ganz am Ende von all dem, was passieren wird, mit der Endzeitrede und allem, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Also, wenn der Sohn Gottes diese wunderbare Offenbarung der Herrlichkeit mit der Wolke zusammenkommt, das wird Herrlichkeit über Herrlichkeit sein, wie es kein Menschenauge bis jetzt je gesehen hat auf dieser Erde. Wow, das ist gut. Das ist für uns ein wunderbarer und gewaltiger Trost. Und gerade an diesen Tagen, sag ich mal, wo wir rausgehen und gucken und sagen, alles voller Wolken, dann sollten wir uns eigentlich immer wieder daran erinnern. Diese Wolken, also die erinnern mich an eine andere Wolke, die ganze Erde erfüllen wird. Da heißt es nämlich auch schon, auch in 4. Mose wird es vorhergesagt, dass die Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllen wird. So wahr die ganze Herrlichkeit des Herrn die Erde erfüllen wird, so wahr wird auch das und das geschehen, irgendwas anderes. Und was für uns, denke ich, wichtig ist, dass wir das vor Augen haben, dass es nämlich zwei Optionen jederzeit für uns gibt. Wir sind auf dem Weg, letztendlich auf das gleiche Ziel, nicht das gleiche, aber auf das Ziel, wo das Land Kanaan dafür steht, als ein Bild, nämlich die ewige Herrlichkeit zum Vater. Auf diesem Weg sind wir. Und unabhängig davon, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden sterben, und Paulus sagt, und wir werden bei ihm sein. Und Jesus sagt dann, warum ist es gut, bei ihm zu sein? Müsst ihr nicht unbedingt aufschlagen, Johannes Kapitel 17 ist das nochmal. Da sagt er, Johannes 17, Johannes 17, Vers 24 ist das. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also Paulus sagt, Sterben ist für mich ein Gewinn. Ja, denn es ist weit besser abzuscheiden, bei Christus zu sein. Warum? Dabei wir seine Herrlichkeit ansehen dürfen. Und es ist unabhängig davon, ob wir sterben werden oder ob auf uns das zutrifft, wovon auch 1. Thessalonicher 4 spricht. Und damit schließen wir es ab. Letzte Bibelstelle, die ich mit euch aufschlagen möchte. Das ist so, so schön, wie das beschrieben wird. Musst du unmittelbar an Mose denken. Kapitel 4, Vers 16. Schaut mal. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. So werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So muntert einander mit. Kurz vorm Ende hat die Batterie leider versagt von meinem schönen Aufnahmegerät hier, aber das Einzige, was hier im Text eben noch steht, letzte Vers, so muntert nun einander mit diesen Worten. Und dazu will ich wirklich nochmal auffordern, auch ermutigen und einladen, wenn wir nach draußen sehen und überall Wolken sind, dann ist das für uns eine wunderbare und eine herrliche Erinnerung an diese Tatsache, dass unser Herr erscheinen wird mit den Wolken des Himmels in einer wunderbaren, einer großen Herrlichkeit, und dass wir mit zu ihm entrückt werden. Was für ein wunderbares, was für ein herrliches Bild ist das. Es erinnert mich so stark an das, wie Mose, ja, er geht mitten hinein in die Wolke, in die Herrlichkeit Gottes. Man denkt eigentlich, du spinnst, dass du das machst. Du bist eigentlich wie arrogant, was traust du dir zu? Das heißt, jedes Tier, das den Berg berührt, muss sterben. Und er geht mitten in die Wolke hinein. Und wir hier genauso. Wir gehen, werden in diese Wolke hinein entrückt, weggezogen. Das ist eigentlich, wie ist es möglich? Wir wissen, dass es möglich ist durch dieses wunderbare und herrliche Opfer Jesu Christi, dadurch, dass wir seine Gerechtigkeit haben, dadurch, dass kein Makel an uns ist. Allein deshalb ist es natürlich möglich. Aber es ist so trostreich, weil diese Herrlichkeit, das wird uns eine Fülle und eine Zufriedenheit, eine Herrlichkeit bereithalten, die alles andere überdeckt und die jeden Mangel und jedes Bedürfnis in uns vollkommen deckt und zufriedenstellt. Dann heißt es in 1. Thessalonicher 3,
Vers 13, gleich ein paar Verse vorher, wird es uns nochmal gesagt. Vers 13, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater. Das Ziel ist das, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater. Bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Wir sehen das hier ein bisschen in der umgekehrten Reihenfolge, ja. Aber nichtsdestotrotz, hier heißt es, dass wir in die Wolken entrückt werden und dass wir dass Christus zum Vater geht und uns mit sich bringt zum Vater, um uns vor den Vater zu stellen, in Heiligkeit, untadelig, unglaublich. Was für eine wunderbare und herrliche Aussicht. Ich bete, dass es für uns zum Trost und zur Hoffnung wird. In all der Hoffnungslosigkeit, die uns jeden Tag, Woche für Woche, entmutigen möchte und uns Kraft und Freude rauben möchte. Seid gesegnet in diesem Wissen.